HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Heute mit
Dorothee Meyer-Karweg,
Christiane Hillebrand und einer Hörbuchbesprechung von Martin Maria Schwarz. Erstmal herzlich willkommen. Drei Mütter erzählen aus ihrem Leben, von ihrer Kindheit und über ihre Mutterrolle. Im Hörbuch, das im Syposé Verlag erschienen ist, das ist eines der Hörbücher, die wir Ihnen heute vorstellen möchten. Dann haben wir eine Ost-West-Geschichte für Sie von Maxim Leo, der Held vom Bahnhof Friedrichstraße. Im Kinderhörbuch geht es um kleine Geschichten, die Hase und Igel erleben. Und zunächst sprechen wir über das neueste Werk von Jan Weiler. Jan Weiler ist Journalist und Schriftsteller. Sein erstes Buch, Maria, ihm schmeckt's nicht, gilt als eines der erfolgreichsten Debüts der letzten Jahrzehnte. Danach kamen unter anderem Antonio im Wunderland, Mein Leben als Mensch, Das Pubertier, Die Eltern mit Ä geschrieben und die Kriminalromane um den überforderten Kommissar Martin Kühn. Jan Weiler schreibt auch Kolumnen, Drehbücher und Hörspiele. Sein neuestes Werk heißt Der Markisenmann. Dorothee Meyer-Karweg, wohin führt uns denn dieser Roman?
Also räumlich führt er uns nach Köln und vor allem ins Ruhrgebiet, nach Duisburg. Und inhaltlich ist es eine Vater-Tochter-Geschichte und ein Roman über zwei Menschen, die irgendwann mal einen heftigen Fehler gemacht haben und damit klarkommen müssen. Die Ich-Erzählerin ist Kim, sie ist 15 Jahre alt. Also zur Zeit, als der Roman spielt, ist sie 15 Jahre alt. Sie erzählt es so ein bisschen aus älterer Perspektive. Und die 15-Jährige lebt mit Mutter und Stiefvater Heiko und dem etwas jüngeren Bruder in einem Nobelviertel in Köln. Der Stiefvater ist so ein reicher Geschäftsmann und Kim fühlt sich nicht so richtig wohl in dieser Patchwork-Familie, auch weil ihr eigentlicher Vater von Heiko und der Mutter abgelehnt und auch nie erwähnt wird. Und da fühlt sie sich sozusagen ebenfalls wie so ein fünftes Rad am Wagen. Ja, von dem richtigen Vater Ronald Papen hört sie eigentlich nie etwas. Der hat sie verlassen, als sie zwei war. Und deswegen hat Kim selbst gar keine richtige Erinnerung mehr an ihn. Es gibt nur eine unscharfe Fotografie. Und umso mehr blüht Kims Fantasie über ihren Vater. Also sie stellt ihn sich als superreichen Geschäftsmann vor, der einfach keine Zeit habe, sich zu melden. Oder glaubt, er habe durch einen Unfall sein Gedächtnis verloren. Und dazu hören wir einen Ausschnitt, gelesen von Lisa Irdiner.
Ich stellte mich darauf ein, dass der Prozess seiner Gesundung lange dauern könnte. Und darüber verlor ich allmählich mein Gefühl der Neugier und des Wohlwollens gegenüber Ronald Papen. Mehr noch, ich entwickelte einen regelrechten Unwillen gegen den unscharfen Mann, weil ich ihm unterstellte, sich nicht genug Mühe mit seiner Erinnerung zu geben. Oder, womöglich hatte er längst aufgegeben und eine neue Familie gefunden, vier Kinder gezeugt, sein altes Leben in eine Klarsichthülle geschoben, abgeheftet und den Ordner im Keller verstaut. Es machte mich mit der Zeit ungnädig, an ihn zu denken. In meinen Gedanken entwickelte er sich schließlich zu einem grobschlächtigen Kerl mit dicker Nase und riesigen Füßen. Manchmal malte ich ihn mir in einem grotesk großen Anzug aus, denn auf meine Frage, was er beruflich mache, antwortete Mama, dass er Geschäftemacher sei, was Ungutes vermuten ließ. Bei mir bekam er also eine dröhnende Stimme und ein unstetes Wesen. Ich vermutete, dass er kriminell war und meine Mutter sich deswegen von ihm getrennt hatte. Vielleicht saß er bereits seit Jahren im Gefängnis oder er hatte sich auf Nimmerwiedersehen ins Ausland abgesetzt. Mit diesem Bild hakte ich ihn ab.
Tja, da gibt es also eine Leerstelle in Kims Leben, eine Leerstelle, die sie auch unglücklich macht. Und in der Pubertät wird sie dann schlechter in der Schule, sie klaut sogar in Kaufhäusern und sie entwickelt mehr und mehr Eifersucht gegenüber dem kleineren Bruder, der von Mutter und Stiefvater so sehr umsorgt wirkt. Und dann macht sie mit 15 Jahren was richtig Schlimmes eigentlich, bei dem der kleine Bruder dann auch zu Schaden kommt und sogar bleibende Schäden zurückbehält.
Das klingt nicht gut. Hat sie das extra gemacht?
Das kann sie im Nachhinein selbst gar nicht so sagen. Es kam ja irgendwie vieles zusammen. Sie hat es dann einfach getan. Stiefvater und Mutter sind natürlich außer sich. Kim kommt dann erstmal in die Psychiatrie. Und dann soll sie in den Sommerferien plötzlich zum eigentlichen Vater gehen.
Also zu dem Vater, den sie noch gar nicht kennt, über den sie sich dann ständig immer irgendwelche Fantasien ausmalt.
Genau. Und von dem sie nun zum ersten Mal hört, dass er gar nicht so weit entfernt lebt, jedenfalls in Kilometern, nämlich in Duisburg-Ruhrort am Rhein-Herne-Kanal. Ja, die Mutter setzt Kim dann einfach in den Zug und am Bahnhof in Duisburg holt sie der unbekannte Vater ab. Und so sieht dann die erste Begegnung aus.
Der feine Herr Papen stellte sich nicht als der buchstäblich große Geschäftemacher heraus, sondern als ein zartes Männlein. Papen trug auch nicht den von mir imaginierten Anzug, sondern eine Jeans mit einem etwas ausgeleierten Gürtel, der die Hose im Bund zusammenzurrte wie ein Kälberstrick. Sein weißes Hemd war ihm zu groß und die Schuhe waren auf beinahe fatale Art und Weise unmodisch und abgetragen, auch wenn man sah, dass er sie geputzt hatte. Dazu trug er ein dünnes Kordjackett, dessen Farbe man am zutreffendsten als erbrochenes hätte bezeichnen können. Immerhin fehlte kein Knopf. Aus der vollgestopften Brusttasche des Sackos ragten ein Stück Papier und ein Filzstift. Er war nur wenig größer als ich und lächelte schief. Nachdem wir uns mehr als 13 Jahre nicht gesehen oder gesprochen hatten, stand diese fremde Ausgabe meiner selbst vor mir und sagte: »Unerhört! Da bist du ja!« Ich stellte meinen Koffer ab und wir umarmten uns fast ohne Körperkontakt. Ich hatte mir zuvor so oft diese Begegnung vorgestellt, wie ein riesiger Mann, der mein Vater ist, sich zu mir herunterbeugt und mich gleichsam verschattet und umhüllt. Doch der kleine Mann hatte nichts mit meinen Vorstellungen gemein. Der feine Herr Papen wirkte tatsächlich fein oder zart. Und sofort kam die Wut. Dein eigener Vater sieht dich zum ersten Mal seit über einem Jahrzehnt und alles, was er sagt, ist unerhört? Das klang wie ein Vorwurf, als habe er auf mich warten müssen. Ich ließ ihn los und wir standen noch einen sprachlosen Moment lang auf dem Bahnsteig, bis er sich mein Gepäck griff und sagte: »Dann wollen wir mal.«
Tja, und dann geht es zu Ronald Papen nach Hause. Und das Zuhause ist schon ein bisschen speziell. Er wohnt nämlich in einem runtergekommenen Industriegebiet mit Schrottplätzen und Lagerschuppen in Duisburg-Ruhrort eben am Rhein-Herne-Kanal. Der Vater hat dort eine Lagerhalle gemietet, die er auch bewohnt. Er ist nämlich der Markisenmann.
Der Markisenmann, was heißt das genau?
Also er fährt im Ruhrgebiet herum und verkauft im Direktvertrieb Markisen aus alten DDR-Beständen. Also relativ hässlich, das heißt, er versucht sie zu verkaufen.
Also für Kim ist das jetzt sicherlich eine ganz große Umstellung. Das klingt schon nach Kulturschock.
Ja, genau. Also Kim, die ja alles bekam, was sie wollte, bis auf verlässliche Zuneigung, lebt nun auf diesem verlassenen, trostlosen Gelände bei diesem bislang unbekannten Vater. Aber immerhin, sie bleibt und lernt dann auch die Freunde des Vaters kennen, die immer in Rosis Pilztreff abhängen. Und dann noch so einen sehr netten Jungen, Alec, der am Schrottplatz arbeitet. Und Kim geht dann irgendwann auch mit dem Vater auf Tour und kann das Markisengeschäft sogar ankurbeln, was dem Vater interessanterweise gar nicht so recht zu sein scheint. Und ganz am Schluss erfahren wir, dass auch er eine große Schuld mit sich herumträgt, die dazu führte, dass er sich nie direkt bei Kim gemeldet hatte. Und das hat dann was mit der DDR zu tun.
Das klingt nach einer melancholischen Geschichte.
Ja, es ist so eine Mischung, wie bei Jan Weiler oft, so eine Mischung aus Melancholie und Humor. Also wir lernen ruhrgebietstypische Männer kennen, wir nehmen teil an einem Skattturnier, gehen mit ins Fußballstadion. Also es sind schon mal sehr schöne Schilderungen im Roman, so kleine Miniaturen, die nicht allzu viel vielleicht zum Fortgang der Geschichte beitragen, aber sehr viel Lokalkolorit bringen und mir sehr gefallen haben. Und dann lebt der Roman natürlich von den beiden Hauptpersonen, Ronald Papen als wunderbarem Antihelden und diesem Teenager Kim und deren Entwicklung. Das ist alles sehr schön, sehr fein und auch sehr glaubhaft beschrieben. Das ist ein Roman, das muss ich schon sagen, der mich sehr gefangen genommen hat. Auch wegen der dritten Hauptperson des Romans, nämlich dem Ruhrgebiet an seiner ehrlichsten Stelle. Also ich kenne diese Industriebrachen. Ich habe selber am Rhein-Herne-Kanal gewohnt, wenn auch ein bisschen weiter östlich. Und diese Industriebrachen, die lösen bei mir wirklich unglaubliche Heimatgefühle aus, auch wenn sich da viele andere vielleicht an die Stirn tippen.
Und gelesen wird das Ganze ja von Lisa Hirdina, die wir jetzt auch schon gehört haben. Ist die Geschichte gut interpretiert?
Ja, ich finde, sie passt sehr gut in die Rolle. Ich war zuerst ein bisschen enttäuscht, dass Jan Weiler nicht selber gelesen hat. Aber es ging natürlich nicht. Es ist ja aus weiblicher Sicht geschrieben. Und sie hat so einen etwas rauen, leicht flapsigen, auch ironischen Ton und verkörpert für mich daher sehr gut die Erwachsene, die mit so einer leichten Melancholie und Abgeklärtheit auf sich als Teenager zurückblickt, der so unzufrieden mit sich und der Welt war damals, als dieser Roman spielt. Es soll 2005 übrigens spielen. Und die in diesem Sommer den Weg zu sich selbst zu finden beginnt und ihren Vater kennenlernt, wenn auch ein bisschen zu spät, um noch eine richtig enge Beziehung zu ihm aufbauen zu können. Insgesamt für mich ein zu Herzen gehender Roman über Schuld, übers Erwachsenwerden und über Familiengeheimnisse und über wunderbare Sonnenuntergänge am Rhein-Herne-Kanal.
Sehr schön. Der Markisenmann, so heißt das Hörbuch von Jan Weiler, gelesen von Lisa Hirdina. Eine MP3-CD, 9 Stunden 17 Minuten Laufzeit ganz genau. Und das Ganze kostet 22 Euro. Erschienen ist das Hörbuch in der Hörverlag. Sie hören HR2 Kultur, die Hörbuchzeit. Und wir kommen zu einem Hörbuch, das im Syposé-Verlag erschienen ist. Der Syposé-Verlag, das ist ein kleiner, feiner Verlag, von dem wir schon viele Hörbücher vorgestellt haben. Und jetzt ist ein neues Werk erschienen mit dem Titel Trotzdem Mutter. Was hat es denn damit auf sich, Dorothee Meyer-Karwig?
Ja, das Besondere an den Produktionen dieses Verlags unter Leitung von Klaus Sander ist ja, dass den Hörbüchern keine Texte zugrunde liegen, sondern alles, was wir hören, ist frei erzählt von bestimmten Protagonisten. Also es können Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sein, Abenteurer, Schriftsteller, Schriftstellerinnen und so weiter. Und diese Produktion aus der Unterreihe erzählte Welt entstand in Zusammenarbeit mit einer Psychotherapeutin, nämlich Maike Struve. Und im Hörbuch kommen drei Frauen zu Wort, Ramona, Ute und Inge, alle drei Mütter und alle drei sind oder waren psychisch erkrankt. Und die erzählen hier, ohne dass eine fragende Person zwischendurch zu hören ist, ihre ganz persönlichen Geschichten ihrer seelischen Krisen.
Das klingt jetzt erstmal nach einem sehr heftigen und auch deprimierenden Hörerlebnis.
Ja, einerseits. Aber ich sag's mal vorab, es ist unbedingt hörenswert. Denn bei allem Schrecklichen, was Sie erzählen, herrscht ein ganz anderer Höreindruck vor. Man ist nämlich wirklich stark beeindruckt von diesen Frauen. Dabei geht es um zum Teil traumatische Kindheiten, katastrophale soziale Umstände, ständig wiederkehrende Krankenhausaufenthalte, Medikamente mit heftigen Nebenwirkungen und eben um die Mutterrolle, die alle drei Frauen sehr ernst nehmen, trotz der psychischen Erkrankungen. Und dazu hören wir ein Beispiel von Ute, die unter schweren Depressionen litt.
Wenn ich funktionieren muss, dann muss ich das, was ich gerade eigentlich ganz schlimm empfinde und was mich eigentlich gerade total lähmt und ausbremst, muss ich wegschieben. Und das kostet unheimlich viel Kraft. Und dieses Wegschieben, wenn das nicht funktioniert, dann ist es dieser Moment, leck mich am Arsch. Ich bleib jetzt liegen, ich mache jetzt gar nichts. Aber sich das einzugestehen, wenn ein Kind mit im Haushalt ist, das kann ich nicht und das konnte ich nicht. Also ist es ein unheimlicher Kraftakt, immer wieder dagegen anzustinken und zu sagen, okay, gut, aber jetzt ist Paul da und jetzt muss er in den Kindergarten und du musst arbeiten oder er braucht was zu essen oder keine Ahnung, wir müssen jetzt an die frische Luft mal oder er muss spielen, sich verabreden, es kommen andere Kinder oder wir sind da und dahin. Irgendwie das einfach nur, nee, nicht einfach nur, überhaupt nicht einfach, sondern schwer gegen anzustinken und zu sagen, das ist jetzt Priorität. Und ich weiß nicht, wenn mein Sohn nicht da gewesen wäre, ob ich das dann auch so hingekriegt hätte, zu funktionieren.
Das war ein Ausschnitt aus Trotzdem Mutter aus dem Verlag Syposé. Und jetzt hören wir Inge, die schwere traumatische Erfahrungen in der Jugend gemacht hat und wegen Selbstmordgefährdung immer wieder ins Krankenhaus musste und die ihrem 7, 8 Jahre alten Sohn versucht, das zu erklären.
Ich habe ihm versucht, kindgerecht zu erklären, Nico, pass auf, Mama geht sehr schlecht, aber das hat in gar keiner Weise etwas mit dir zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass mir jemand in meiner Kindheit ganz doll wehgetan hat und ich kann damit heute noch nicht umgehen. Ich muss lernen, damit umzugehen. Aber das hat mit dir überhaupt nichts zu tun. Und die Menschen im Krankenhaus, die helfen mir dabei, dass ich lerne, damit umzugehen und damit heute zu leben. Und du bist der Mensch, der mir ganz viel Kraft gibt, um das im Krankenhaus gut durchzustehen, um da mitzumachen, um das zu lernen, damit ich irgendwann gesund bin.
Das geht sehr nahe, wenn man das so hört. Und da merkt man auch, dass das auch für die Kinder eine schwere Bürde ist.
Ja, für die Kinder, für sämtliche Angehörige auf jeden Fall. Und das wäre dann nochmal eine ganz eigene Geschichte vielleicht auch wert.
Erfährt man denn in diesen Geschichten auch etwas über die Ursachen der Erkrankungen und über die Behandlung?
Also relativ wenig über die Ursachen für die psychischen Erkrankungen. Das finde ich eigentlich auch ganz gut. Das wäre mir zu voyeuristisch. Ein bisschen mehr erfährt man über die Behandlungen, über die schwere Medikation, die teilweise ganz dumpf im Kopf macht und schläfrig oder auch zu ganz heftigen Gewichtszunahmen führt. Und die Frauen erzählen auch, wie viel Glück und vor allen Dingen, wie viel Kraft man haben muss, um an den richtigen Therapeuten, die richtige Therapeutin oder die richtige Therapie zu gelangen.
Ja, und gerade Kraft hat man bei solchen Erkrankungen ja eigentlich gar nicht, oder?
Ja, das denkt man eigentlich. Aber es fällt schon die ungeheure Kraft auf, mit der die drei Frauen versuchen, wieder Boden unter die Füße zu bekommen, die sie aufbringen, um trotz der Krankheit für die Kinder da zu sein. Dazu das Beispiel von Ramona. Sie wuchs als ältestes Kind mit vielen Geschwistern auf, in ziemlich elenden sozialen Verhältnissen. Sie musste immer für ihre Geschwister sorgen und sogar darum kämpfen, überhaupt zur Schule gehen zu dürfen. Dann wurde sie selbst erwachsen, lebte weiterhin in prekären Verhältnissen und konnte daher auch ihre eigenen Kinder nicht so versorgen, wie sie wollte.
Mein Sohn kam aus der Schule und sagte, Mama, die Lehrerin macht mich andauernd an. Das war eine Zeit lang, wo ich auch andauernd verschlafen habe, wo es mir ganz schlecht ging. Und dann war ich so entsetzt. Und dann habe ich gesagt, oh Sven, es tut mir so leid, es tut mir so leid. Wenn ich es nicht schaffe, dann soll sie dich nicht dafür anmachen. Ich werde mit der Lehrerin reden. Und dann bin ich zur Schule gegangen und habe mit dieser Lehrerin geredet und habe gesagt, wie können Sie meinen Sohn dafür anmachen, dass er zu spät kommt? Ich bin die Mutter, ich bin verantwortlich. Da müssen Sie doch mit mir reden. Sie können doch nicht meinen Sohn verantwortlich machen, der dann Angst kriegt, zur Schule zu gehen. Was ist denn das für ein komisches Denken? Und dann hat sie gesagt, ja, keine Sonderausnahme, bla bla bla. Und gesagt, nein, natürlich nicht. Aber vielleicht fragen Sie sich mal, ob es Menschen gut geht oder nicht gut geht oder was los ist. Oder vielleicht fragen Sie mal die Mutter, warum sie andauernd verschläft und so. Also ich habe mich wirklich da über diese Lehrerin dann aufgeregt. Aber ich habe immer versucht, Argumente zu finden und nicht beleidigend werden. Das habe ich nie gemacht. Ich bin niemals beleidigend geworden. Und danach hat sie sich zu Sven dann anders verhalten.
Ja, diese Originalaufnahmen klingen wirklich beeindruckend und auch erschütternd.
Ja, es sind wirklich schwere Schicksale, von denen wir hier hören. Und trotzdem ist es kein tieftrauriges Hörbuch, sondern es ist mutmachend und es ist beeindruckend. Hier erzählen starke Frauen, die durch tiefe Täler gehen mussten und sich immer wieder aufrappelten. Für mich sind es echte Heldinnen. Alles in allem eine unbedingte Hörempfehlung.
Trotzdem Mutter, drei Frauen erzählen, so heißt das Hörbuch mit Inge, Ramona und Ute. Konzeption und Regie Klaus Sander und Maike Struve. Sind drei CDs, 3 Stunden 22 Minuten Hörzeit zum Preis von knapp 30 Euro. Und das ist eine Produktion, die erschienen ist im Supposé Verlag. Ost-West-Geschichten haben auch über 30 Jahre nach dem Mauerfall weiterhin Konjunktur. Es ist noch lange nicht alles erzählt. Nicht von den Lebenslinien im geteilten Deutschland, nicht von den Folgewirkungen auf das holprige Zusammenwachsen zweier lang getrennter Gesellschaften. Und dann kommt noch ein bisweilen verzerrtes Geschichtsbild hinzu, das stets hinterfragt werden muss. Der 1970 in Ostberlin geborene Journalist und Schriftsteller Maxim Leo hat vor diesem Hintergrund einen Roman verfasst mit dem Titel der Held vom Bahnhof Friedrichstraße. Martin Maria Schwarz stellt ihn als Hörbuch vor.
Es ist eine jener Geschichten, bei denen man umgehend recherchieren möchte. Was war genau am 12. Juli 1983? Wie war das mit dem S-Bahn-Zug aus Ost-Berlin, der durch eine falsche Weichenstellung versehentlich nach West-Berlin geleitet wurde? Was geschah mit den über 100 Fahrgästen, denen plötzlich die Flucht aus der DDR gelungen war, die sie gar nicht beabsichtigt hatten? Und wer war der Mann, der dieses Manöver überhaupt verursacht hatte? Auf diesen vermeintlich historischen Vorfall baut Maxim Leo seine Erzählung auf, die der bekannte Schauspieler Peter Kurt mit der Ruhe innerer Kraft liest, so dass man sich als Hörer im Nu gut aufgehoben fühlt.
Die Tür des Movistar sprang auf. Ein Mann, den Hartung noch nie gesehen hatte, betrat den Laden. Mein Name ist Landmann, ich arbeite für das Nachrichtenmagazin Fakt und würde gern ein Interview mit Ihnen machen. Es geht um die Flucht am Bahnhof Friedrichstraße am 12. Juli 1983. Der S-Bahn-Zug, der in den Westen verschwand. Die Massenflucht, Sie wissen schon. Ja, und? Nun, ich habe mir die Stasi-Akten angesehen. Sie wurden damals als Hauptverdächtiger festgenommen, als Strippenzieher, der alles organisiert hat.
Diese Geschichte ist nun pure Romanfiktion. Aber Autor Maxim Leo hat diesen Plot so akribisch recherchiert, bis er wusste, so hat er es erzählt, dass sie genau so hätte stattfinden können. Michael Hartung, ein etwas unbeholfener DDR-Bahnstreckenwärter, bringt durch eine Ungeschicklichkeit die Staatsführung in Nöte und zwingt sie zum Handeln, indem sie den unglücklichen Mann zu einer Haftstrafe verurteilt, aber nur pro forma und den Rest unter den Teppich kehrt. Bis ein umtriebiger Journalist über 30 Jahre später eine Akte entdeckt und aus dem Fall Hartung eine Heldenstory für seine Zeitung macht. Und dann plötzlich im Gespräch mit dem vermeintlichen Freiheitshelden feststellen muss, dass er nur heiße Luft aufgewirbelt hat.
Herr Hartung, lassen Sie uns in Ruhe reden. Es sollte eine Hymne werden. Ich wollte, dass die Leute Sie lieben. Sie haben mir gar nicht zugehört. Sie hatten Ihre Geschichte im Kopf schon fertig, bevor Sie zu mir kamen. Meine Tochter hat mich angerufen. Sie bewundert mich für etwas, das ich nie getan habe. Blödsinn, Hartung. Sie haben doch den Sicherheitsbolzen abgebrochen, der die Weiche später blockiert hat. Ohne Sie wäre diese S-Bahn nie in den Westen gefahren. Aber ich habe es nicht mit Absicht getan. Es gab keinen Plan dahinter. Landmann stutzte. Moment. Herr Hartung, Sie haben mir bestätigt, Sie hätten Menschen zur Flucht verholfen. Weil Sie darauf bestanden haben. Hartung räusperte sich und fügte leise hinzu und... weil ich das Geld brauchte.
Maxim Leos, der Held vom Bahnhof Friedrichstraße, hat viele Pointen. Da ist zum einen der wendungsreich erzählte Fortgang der Handlung. Denn nachdem die beiden Männer peinlich berührt feststellen, dass sie gemeinsam eine berufliche Unachtsamkeit zu einer Heldentat aufgeblasen haben, halten sie trotzdem an der erfundenen Geschichte fest und verkaufen sie an die Öffentlichkeit. Hartung steigert sich in die eigene Fiktion hinein, wird zum Medienstar, streicht viel Geld für seine Auftritte ein, wird zum Bundestagsredner anlässlich 30 Jahre Mauerfall auserkoren und lernt darüber auch noch eine attraktive Frau kennen, die damals mit in der S-Bahn saß und als eine der wenigen im Westen blieb. Derweil bekommt der Journalist Landmann einen wichtigen Medienpreis. Das ist unterhaltsam geschrieben und durchweg eine gelungene Satire, deren Adressat westliche Betrachtungsweisen sind.
Ich habe gelesen, sagte die Moderatorin mit dramatisch warmer Stimme, dass Sie wochenlang trainiert haben, wie Sie an den Gleisen bis zur Weiche vorlaufen konnten, ohne von den Scheinwerfern der Grenze erfasst zu werden. Haben Sie da so eine richtige Choreografie entwickelt oder wie muss ich mir das vorstellen? Mist, dachte Hartung. Das war wieder dieser Schwachsinn, den Landmann geschrieben hatte. Als ob die Grenzer am Bahnhof Friedrichstraße ständig irgendwelche Scheinwerfer umhergeschwenkt hätten. Wahrscheinlich hatte Landmann sowas mal in einem Agentenfilm gesehen.
Aber dieser Roman ist eben nun mehr als bloß ein feinsinnig ausgedachtes Hochstaplerstück. Er ist im Kleinen eine kluge Parabel über diese seltsame Sehnsucht des Menschen nach Heldentum, die auch in noch so aufgeklärten Gesellschaften zuverlässig anzutreffen ist. Und im Großen geht es Autor Maxim Leo vor allem um Geschichtsschreibung und Geschichtsdeutung. Und um unverhohlene Kritik an einem vom Westen gern verkürzt gezeichneten DDR-Bild, in dem ein normaler Ostalltag ohne Stasi-Bespitzelung auf der einen und Bürgerrechtsbewegung auf der anderen Seite am besten gar nicht stattgefunden haben darf. Dagegen, gegen ein so reduziertes Geschichtsbild, bringt der Autor seinen Protagonisten ins Spiel, der einen Raum zwischen den Extremen reklamiert, der bei uns reflexartig unter Ostalgieverdacht gestellt wird. Es ist wohltuend, auf eine so geistreich und humorvolle Art eine Perspektiverweiterung vermittelt zu bekommen. Genauso wohltuend wie die scharfsinnigen Gedanken zu dem mittlerweile reichlich ausgehöhlten Freiheitsbegriff, wie sie in dem Dialog zwischen den erfundenen Figuren des Stasi-Jägers Röslein und dem einst hohen Stasi-Funktionär Teubner ausgetauscht werden.
Wobei das ja wirklich erstaunlich ist, sagte Röslein, dass die alle zurück wollten. Man hätte erwarten können, dass sich fast alle für die Freiheit entscheiden. Ach, Freiheit, hören Sie doch auf mit diesem Quatsch. Ich weiß, das hört sich gut an, aber wer will denn wirklich frei sein? Warum arbeiten die Menschen ewig lange im selben Betrieb? Warum heiraten sie? Weil sie frei sein wollen? Der Mensch braucht Routine. Er will sich nicht ständig entscheiden müssen. Freiheit ist anstrengend, Freiheit ist Arbeit, genau wie Demokratie. Ansonsten wollen die Leute ihre Ruhe haben und sich auf die Bundesliga und ihren nächsten Yogakurs konzentrieren. Herr Teubner, Sie reden sich ja richtig in Rage. Ich glaube, Sie haben mit allem recht. Nur haben Sie den wahren Sinn der Freiheit nicht verstanden. Klar, Freiheit wird von den meisten Menschen nur in der Möglichkeitsform gelebt. Es genügt ihnen zu wissen, dass sie theoretisch dieses oder jenes tun könnten. Was aber nicht bedeutet, dass man sie ihnen einfach nehmen darf.
Es gibt viele solcher luziden Momente in diesem Roman. Und Peter Kurt bringt als Sprecher viel Farbe hinein. Da ist sein notorischer Brummbass als Grundnote, an dem man sich als Hörer so schön anlehnen kann. Da sind aber auch jede Menge Zwischentöne von barsch bis verführerisch, die er mühelos anzustimmen vermag. Eine feine sprecherische Darbietung, die jeden Gedanken verschwinden lässt, dass da jemand einen Text vor sich liegen hat. Hörenswert.
Martin Maria Schwarz über das Hörbuch Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße von Maxim Leo, gelesen von Peter Kurt. Es gibt die ungekürzte Fassung als Download, knapp 8 Stunden, oder auch gekürzt als MP3-CD, 6 Stunden 30 Minuten. Die gekürzte Fassung kostet knapp 20 Euro und der ungekürzte Download 1 Euro mehr. Erschienen ist das Ganze im Argon Verlag. In der Rubrik Kinder- und Jugendhörbuch sprechen wir heute über ein Hörbuch von Michael Engler. Er ist Schriftsteller und Illustrator, schreibt Theaterstücke, Hörspiele, Bilderbücher und Kinder- und Jugendbücher. Es gibt eine Kinderbuchreihe von ihm mit dem Titel Wir zwei. Das sind bebilderte Vorlesebücher, ein paar sind auch als Hörbücher erschienen. Und darunter das Buch Wir zwei, ein Jahr voller Geschichten. Dorothy Meyer-Karwick, geht es da um Geschichten über die Jahreszeiten, um viele kleine Erzählungen, die die Jahreszeiten abbilden?
Ja, genau so ist es. Es sind 12 abgeschlossene Geschichten, für jeden Monat sozusagen eine, rund um Hase und Igel, die zusammen auf einer Lichtung im Wald in einer Höhle wohnen. Aber nicht allein, darum herum gibt es noch andere Tiere, ein Eichhörnchen, ein Wiesel, ein Biber und auch ein Dachs ist dabei und eine Krähe taucht auf. Und alle zusammen erleben dann eben kleine, jahreszeitlich typische Abenteuer. Auf dem Hörbuch steht, das seien Geschichten für Kinder ab 5. Aber ich denke, ja, das ist auch schon für etwas Jüngere geeignet.
Diese Tiere sind ja sehr unterschiedlich. Kommen die miteinander aus?
Darum geht es genau in diesen Geschichten. Also schon Hase und Igel sind sehr unterschiedlich. Der eine hat ein weiches Fell, der andere Stacheln, fressen auch unterschiedliche Dinge. Und die anderen Tiere haben wiederum andere Bedürfnisse und Vorlieben. Und daraus ergeben sich dann ja kleine Konflikte, Missverständnisse, die hier angesprochen werden. Und das passt dann ja auch zur Lebenssituation kleiner Kinder, die mit anderen spielen und dann merken, dass Charakter und Bedürfnisse unterschiedlich sind. Und wie man damit klarkommen kann, auch das zeigen die kleinen Geschichten.
Was erleben die Tiere denn jetzt alles?
Also erstmal geht es los im Winter, wo der Igel noch Winterschlaf hält. Und dann warten die Tiere im Frühjahr darauf, dass der Igel endlich wieder aufwacht. Freund Hase und andere Tiere wollen den Igel dann mit einem Gedicht begrüßen, haben aber Schwierigkeiten mit dem Reimen. Und ausgerechnet der rüpelhafte Dachs hilft ihnen dann weiter. Und in einer anderen Frühlingsgeschichte baut der Biber einen Damm und setzt damit blöderweise die gesamte Lichtung und die Höhlen der anderen Tiere unter Wasser. Dem Biber wird selbst erst langsam klar, was er da angerichtet hat. Und dazu hören wir Andreas Fröhlich.
Katastrophe, Katastrophe, murmelte er und wusste einfach nicht, was er machen sollte. Der Biber war so sehr in Gedanken vertieft, dass er gar nicht merkte, wie der Igel neben ihm auftauchte. Kommt das vom neuen Damm? fragte der Igel ganz leise, damit nur der Biber es hören konnte. »Damm«, wollte der Biber schon antworten und tun, als wisse er von nichts. Aber dann besann er sich. »Ich fürchte es«, gab er ebenso leise zu. »Kannst du es wieder in Ordnung bringen?«, fragte der Igel. »Das dauert zu lange«, fürchtete der Biber. »Und wenn wir alle helfen?« »Dann muss ich«, sagte der Biber, und in seinem Kopf überstürzten sich wieder all die blöden Gedanken. »Warum habe ich das nur gemacht?«, dachte er. »Warum habe ich nichts gesagt?«, dachte er. »Sie werden nicht länger meine Freunde sein«, dachte er. Dann hob er seinen Kopf und sagte laut und deutlich, »Ich habe einen neuen Damm gebaut.«
Tja, da ist es raus. Und letztendlich dann gar nicht so schlimm, denn die anderen Tiere helfen ihm dann, den Damm wieder einzureißen und die Lichtung und die Wohnungen der Tiere trocknen wieder ab. Also hier geht's um Rücksichtnahme und darum, Fehler einzugestehen, und das ist ja für niemanden einfach. Und in einer anderen Geschichte ist der Hase traurig und dann sagt er irgendwann endlich, was los ist.
»Ich bin nicht so richtig glücklich«, sagte der Hase. »Aber du hast doch zu essen«, sagte das Eichhörnchen, das manchmal im Winter seine Nüsse nicht wiederfand und genau wusste, was richtiger Hunger war. »Du hast deine Spiele«, merkte der Biber an. »Und eine so schöne Höhle«, fügte das Wiesel hinzu. »Und vor allem hast du uns«, sagte der Igel, »deine Freunde.« »Das stimmt alles«, nickte der Hase nachdenklich, »aber ich glaube, dass die Vögel noch viel glücklicher sind.« Die anderen vier schauten sich verwirrt an. »Die Vögel?« murmelten sie. »Ja«, sagte der Hase ernst, »wenn man morgens wach wird, zwitschern sie schon fröhlich. Und wenn man abends einschläft, zwitschern sie immer noch glücklich. Nie hört man ein Jammern, niemals ein Klagen. Deshalb glaube ich, dass Vögel so viel glücklicher sind als ich.« Die anderen sahen sich an und schwiegen. »So habe ich das noch nie gesehen«, sagte der Biber leise. Der Igel nickte und rückte etwas näher an den Hasen heran. »Vielleicht hilft es, wenn du auch mal ein Lied pfeifst«, schlug er vor. »Nein, nein«, sagte der Hase und schüttelte den Kopf. »Ich habe mir die Sache lange angeschaut und gut überlegt. Ich glaube, es liegt am Nest.« »Am Nest?«, fragte der Igel, denn er glaubte, sich verhört zu haben. Hatte er aber nicht, denn der Hase erklärte nun, »Ich glaube, wenn man so ein schönes Nest in einem Busch oder Baum hat und von da oben auf die Welt herunterschaut, dann hat man einfach bessere Laune und ist viel glücklicher.«
Da überlegen dann die anderen Tiere und ja, dann entschließen sie sich, wenn der Hase dann glücklicher ist, dann bauen sie eben ihm ein kuscheliges Nest im Baum. Doch als das dann fertig ist und der Hase hoch oben im Baum sitzt, merkt er, das ist doch nicht so das Wahre, unten mit den anderen zu spielen, ist schöner. Und das ist also eine Geschichte über die Hilfsbereitschaft der Freunde und über große Wünsche, die dann doch vielleicht besser Wünsche bleiben. Also so geht's weiter durch das Jahr mit vielen kleinen Abenteuern aus dem Erfahrungsschatz kleiner Kinder. Es wird keine ganz heile Welt geschildert, denn es gibt immer wieder so kleine Nicklichkeiten, Empfindlichkeiten. Man ärgert sich mal gegenseitig, aber verträgt sich auch immer wieder. Und man bekommt als Hörer insgesamt so kleine Lebensweisheiten mit, aber alles wohl dosiert, also ganz ohne Holzhammer.
Und das ist ja auch sehr liebevoll und auch mit Leidenschaft erzählt von Andreas Fröhlich, finde ich.
Ja, genau. Also sehr einfühlsam, sehr kindgerecht. Andreas Fröhlich ist ja ein sehr bekannter Synchron- und Hörbuchsprecher. Er hat eine warme, angenehme Stimme mit so einem gewissen Timbre. Eine richtig schöne Vorlesestimme, finde ich. Und er geht ganz angenehm auf die einzelnen Tiere ein. Also das ist was zum Zusammenanhören auch mit Erwachsenen dabei.
Und das Schöne ist ja, man erfährt auch was über die einzelnen Tiere.
Ja, sage ich mal, Grundlegendes. Also dass Eichhörnchen Nüsse suchen und verstecken und nicht alle wiederfinden, das stimmt beispielsweise. Dass der Biber Burgen baut und Dämme baut, das auch. Aber dass Hase und Igel zusammen in Höhlen leben, das stimmt natürlich nicht. Das machen nur Kaninchen, das mit dem Höhlenbauen, Hasenbauen, nur Sassen, also so Kuhlen. Da gibt es also schon, sagen wir mal, dichterische Freiheiten. Es ist also eine Mischung aus realen Verhaltensweisen und noch viel mehr Fantasie. Im Vordergrund steht einfach das Miteinander von unterschiedlichen Charakteren und wie man damit klarkommt und auf andere eingeht.
Vielen Dank, Dorothee Meyer-Karweg. Wir sprachen über Wir zwei, ein Jahr voller Geschichten von Michael Engler, gelesen von Andreas Fröhlich. Es sind 2 CDs, gut 2 Stunden Hörzeit zum Preis von 12 €. Und empfohlen ist dieses Hörbuch für alle ab 5 Jahren, erschienen im Verlag DRV. Damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Und für heute verabschieden sich
Dorothee Meyer-Karweg
und Christiane Hillebrand.